Einen wunderschönen guten Morgen. Okay, geht's euch gut? Wie gut auf einer Skala von 1 bis 10 geht's euch? 11! Was? Sag mal! Wow! Das ist gut, das hört sich gut an. Damit kann man arbeiten. Ihr Lieben, ja, wir haben gestern tatsächlich einen fantastischen Abend gehabt und ich bin echt immer wieder tief berührt, auch wenn wir da so ein paar Sachen haben wir nochmal Revue passieren lassen, auch die Bauaktion letztes Jahr mit den Kinderräumen. Ich bin einfach immer wieder tief berührt, einfach zu erleben, wie Menschen sich einbringen, wie Menschen mit dabei sind von ganzem Herzen. Das ist einfach so großartig. Church, ihr seid wirklich ein fantastisches, abgefahren, cooles Volk. Amen. Jawohl. Unsere Berufung ist ja, wo immer wir auch hinkommen, einfach einen Unterschied zu machen. Amen. Mhm. Das ist unsere Berufung. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber wo immer wir herkommen, es ist unsere Berufung, einen Unterschied zu machen. Und ich möchte gerne nochmal erwähnen, heute Abend bzw. Nachmittag geht ja schon 16 Uhr los, Spotlight-Gottesdienst. Wir werden einen Unterschied machen. Seid ihr dabei? Ja. Da ist einiges in Bewegung. Ich weiß nicht, wer so ein bisschen die Hintergründe kennt von Gott bewegt Koblenz, Evangelische Allianz in Koblenz. Ich will da jetzt keinen Vortrag drüber halten, aber da war so in den letzten, ja, ich sag mal so ein, zwei Jahren so ein bisschen die Luft raus, war so ein bisschen wie ein platter Reifen. Da war nicht mehr ganz so viel Dynamik drin. Und wir hatten eigentlich angefangen im letzten Sommer schon, uns mal mit so ein paar Pastoren zu treffen. Und zwar gab es vor ein paar Jahren eine Initiative von jungen Erwachsenen aus drei Gemeinden, aus der FEG, aus der Stadtmission, aus dem Christuszentrum. Aus dieser Initiative ist der Spotlight-Gottesdienst entstanden. Und das Anliegen war, dass wir einfach, dass Gräben überwunden werden, Spannungen überwunden werden, die völlig unnötigerweise eigentlich auch da waren. Und da ist eine starke Initiative draus entstanden. Und diese Initiative ist irgendwie neu aufgelebt, dass wir gesagt haben, da geht mehr, da geht noch mehr, was Gott in dieser Stadt tun will. Da ist eine Perspektive wieder neu aufgewacht in den Herzen, dass da einfach mehr möglich ist, vor allen Dingen mehr möglich ist, wenn wir enger zusammenrücken. Und ich finde es eine großartige Gelegenheit, dass wir diesen Spotlight-Gottesdienst heute gemeinsam feiern können. Und deshalb meine Bitte einfach nochmal, wenn ihr es irgendwie möglich machen könnt, dabei zu sein, weil ich denke, dass wir wirklich da auch, wir haben ja nicht nur uns selbst im Blick, sondern wir haben diese Stadt im Blick, wir haben das Herz Gottes für diese Stadt im Blick. Und deshalb ist es so gut, mit denen sich auch zusammenzutun, Begegnung zu suchen. Ja, vor allen Dingen, es ist so wichtig, diese Begegnungen zu suchen. Nicht nur einen Gottesdienst zu feiern und dann wieder nach Hause gehen, sondern wirklich diese Begegnungen zu suchen, weil aus diesen Begegnungen entstehen Dinge. Ja, so wie wir uns als Pastoren begegnet sind und so sind Dinge entstanden. Wir hatten am Freitag nochmal so ein Meeting zusammen, das war einfach super gewesen und ich bin echt begeistert und ich bin voller Zuversicht, mit großen Erwartungen, dass wir in den nächsten Jahren hier noch einige gewaltige Dinge erleben werden. Ich glaube, und das glaube ich wirklich schon seit meinem Anfang von meinem Dienst hier in Koblenz, dass Gott in dieser Stadt etwas ganz Großartiges vorhat. Und ich stehe dafür mit meinem Leben. Ich glaube das von ganzem Herzen und ich habe diesen Glauben nie verloren und nie aufgegeben. Im Gegenteil, er ist eigentlich immer größer geworden. Und ich finde es so großartig, dass wir dabei sein können. Gott ist gut. Amen. Ich finde dieses Bild cool, weil es strahlt was aus von dieser Begeisterung, von dieser Freude. Und ich habe mir dieses Bild ausgewählt für einen bestimmten Gedanken. Und zwar hat das mit unserer Perspektive in diesem Jahr zu tun. Ich habe ja in der letzten Woche schon angefangen, davon zu erzählen. Da ist was verrutscht. Macht nichts. Ich habe ja letzte Woche davon schon angefangen zu erzählen, dass wir uns immer wieder so Gedanken machen, was wollen wir, wie wollen wir etwas, warum tun wir Dinge, wie wir sie tun, warum tun wir andere Dinge nicht. Und dazu gehört, dass wir uns immer so aus unseren Werten, die wir haben, unsere Vision, unsere Werte, die an jeder nachlesen kann, falls du es noch nicht getan hast und das mal gern tun möchtest, liegen hinten aus, kannst du dir ein Exemplar holen. Da nehmen wir immer so verschiedene Aspekte draus heraus als Schwerpunkt für das Jahr. Und das braucht ein bisschen Gedanken. Ja? Es heißt in Sprüche 24, Vers 3, 4, durch Weisheit wird das Haus gebaut und durch Verstand wird es befestigt. Durch Einsicht werden ihre Zimmer mit unterschiedlichen Reichtümern und Kostbarkeiten gefüllt. Und es braucht eine Gemeinschaft, es braucht ein Miteinander. Ja, dass ein Haus gebaut wird, da braucht es natürlich, eine andere Bibelstelle heißt es, wenn der Herr nicht das Haus baut, arbeiten alle umsonst. Klar, davon gehen wir aus. Ja? Und wir gehen davon aus, Gott will dieses Haus. Er will seine Kirche als ein Haus, ein Ort der Begegnung, wo Menschen sich begegnen und wo Menschen Gott begegnen und wo Menschen durch diese Begegnung mit Gott verändert werden. Weil von Gott veränderte Menschen machen was? Das muss nochmal, das muss ein bisschen kräftiger kommen. Von Gott veränderte Menschen tun was? Verändern die Welt, genau. Und deswegen sind wir hier, deswegen sind wir auf diesem Planeten, um von Gott verändert zu werden und diese Welt zu verändern. Und in diesem Miteinander, mit Gott, sind wir, mit dem wir unterwegs sind, gehört natürlich auch dazu, Weisheit und sich Gedanken zu machen. Wie wollen wir Dinge gestalten? Es hat was mit Kultur zu tun. Ja, welche Art von Kultur haben wir? Ja, wir haben uns die Tage mal wieder unterhalten über so verschiedene Kulturen, internationale Begegnungen und so weiter. Und ich sage dann immer, wir sind eine internationale Gemeinde. Wir schreiben das zwar nicht auf unsere Fahne, aber wir sind eine internationale Gemeinde. Ja, wir haben bestimmt 16, 17 verschiedene Nationalitäten, die hier Sonntag für Sonntag zusammenkommen. Und das ist einfach faszinierend. Ja, und verschiedene Nationalitäten haben verschiedene Kulturen. Und das merken wir ja auch manchmal. Ne? Ich habe gerade die Tage irgendwie so einen Bericht über Japan gehört. Und wir sind ja so leidend, für uns ist ja ganz wichtig, wenn wir uns begrüßen, dass wir uns die Hand geben. In Japan ist das ein absolutes No-Go. Das macht man nicht. Ja, man gibt niemandem die Hand. Das sind so kulturelle Unterschiede. Und Kultur ist aber prägend und ist eine prägende Kraft. Ich habe es ja hier und da schon mal erzählt. Wir leben ja in einem Gebiet, wo die Römer ihr Reich ausgedehnt hatten. Ich meine, die sind weit weg. Rom ist ja weit weg. Es ist ein Land, was weit weg ist. Aber die haben es irgendwie geschafft, sich in ganz Europa auszubreiten. Ja, von Nordafrika bis hin nach England hoch ein riesiges Reich aufgebaut. Und was war eigentlich die Kraft dahinter? Und die meisten denken natürlich an das römische Militär und die Strukturen, die so hatten. Klar, das war eine starke Kraft, ihre militärische Macht. Aber die militärische Macht hätte niemals über so einen langen Zeitraum so ein großes Reich aufrechterhalten können. Der Schlüssel für das römische Reich war was anderes, ihre Kultur. Das war ihre Kraft. Und deshalb, wo immer sie Land erobert hatten, Völker erobert hatten, haben sie angefangen, ihre Kultur hinzubringen. Und sie haben es geschafft, eine gute Mischung hinzukriegen. Kulturen, die vor Ort waren, nicht einfach nur auszuwischen und platt zu machen und trotzdem ihre Kultur dort an den Start zu bringen. Ja? Und genau, so mit Weisheit wird das Haus gebaut und Verstand wird es befestigt. Das heißt, das beziehen wir jetzt mal hier für uns auf diesen Gedanken der Kultur. Deshalb ist ein wichtiger Aspekt, wenn wir Gemeinde bauen, wenn wir Kirche bauen, dann denken wir nicht einfach nur daran, Gottesdienste zu feiern, sondern dann denken wir daran, Kultur zu bauen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn wir so an die praktischen Dinge denken, ja, wenn hier sind ja zig Teams, wenn so ein Gottesdienst hier vorbereitet wird, da sind zig Teams am Start, ich weiß gar nicht, 5, 6, 7, 8 verschiedene Teams, und die im Vordergrund und im Hintergrund arbeiten, damit so ein Gottesdienst überhaupt stattfinden kann. Das sind so die praktischen Dinge. Und aber selbst wenn du nicht Teil von einem Team bist, hast du die Gelegenheit, Kultur zu bauen. Und mich würde es riesig freuen, je mehr wir das anfangen zu verstehen und zu verinnerlichen, zu merken, okay, ich bin hier nicht einfach nur Empfänger, sondern ich bin Mitgestalter. Jeder hier ist Mitgestalter. Jeder kann Kultur bauen. Jeder kann sich diese Dinge, diese Eigenschaften zu eigen machen und sagen, okay, wie kann ich das umsetzen für mich? Wie kann ich das mit meinen Möglichkeiten umsetzen? Diese Werte, die uns hier so wichtig sind. Und ja, wir haben uns drei Werte wieder vorgenommen für dieses Jahr. Und das erste war Großzügigkeit. Dann ging es weiter wie? Freude und? Mitgefühl. Also nochmal, Großzügigkeit, Freude und Mitgefühl. Das sind unsere Werte für dieses Jahr. Und diese Werte bilden Facetten von unseren Gesamtwerten. Und wenn ich das so sage, dann geht es darum, dass wir uns Gedanken machen, Weisheit und Verstand, okay? Uns Gedanken machen, wie können wir Großzügigkeit leben? Was heißt das? Was heißt es für mich? Wie können wir Freude leben? Freude ist eine starke Kraft, eine Kraft, die oft völlig unterschätzt wird. Ja? Die Psychologen, Lernpsychologen sagen, das Gehirn, das arbeitet am besten, lernt am besten, wenn es Freude hat an dem, was es tut. So, Freude ist ein ganz wichtiger Faktor, damit Dinge wachsen können, damit Freude ist wie so ein Nährboden, damit Dinge gut wachsen können, sich entwickeln können. Ja, Freude, Mitgefühl. Mitgefühl hat ganz viel mit Verbundenheit zu tun. Wie wir miteinander verbunden sind. Aber das kommt später. Zunächst einmal haben wir uns Gedanken gemacht über Großzügigkeit in der letzten Woche. Und da würde ich ganz gern nochmal einhaken und das ein Stück weit noch vertiefen. Ich liebe dieses Bild deshalb, weil es tatsächlich für mich etwas ausdrückt von Großzügigkeit. Großzügigkeit hat was mit Freiheit zu tun. Da ist eine starke Freiheit drin. Großzügigkeit hat etwas mit Freude zu tun. Menschen, die großzügig sind, sind Menschen, in der Regel Menschen, die sehr viel Freude am Leben haben. Großzügigkeit setzt Freude frei. Ja, ich hatte erzählt von meiner Mutter, die in so einem Pflegeheim war und dann letztes Jahr leider verstorben ist. Und wir waren sehr beeindruckt von dem Team, von den Pflegern, wie die diese Pflege umgesetzt haben auf dieser Station. Man hört ja so einiges und vieles davon ist nicht immer so positiv, was man über Pflegeheime hört. Aber die waren echt super oder sind super auf dieser Station, wo meine Mutter war. Einfach die Art und Weise, wie sie wirklich den Menschen mit Würde und Wertschätzung begegnet sind. Wir kamen sogar einmal hin. Meine Mutter hat ein paar Blumen geschenkt bekommen und am nächsten Tag, als wir wieder hinkamen, haben wir gesehen, die Blumen waren angeschnitten. Und das sieht man nicht oft. Ja, das sind so Kleinigkeiten, das hätten sie nicht tun müssen. Vor allen Dingen hält sie das ja auf in ihrem ganzen, was sie da alles so sonst noch zu tun haben. Und ihr Timeschedule, ihr Zeitplan ist ja auch ziemlich eng. Nee, und an solchen kleinen Details, da merkt man etwas. Und wir sind dann, mein Bruder und ich, haben uns gesagt, ey, da müssen wir wirklich nochmal was zu sagen. Und dann haben wir einen schönen Brief zusammengeschrieben und haben eine wirklich größere Summe Geld reingetan für ihre Teamkasse. Dann sind wir dahin marschiert zu der Pflegedienstleiterin, haben gesagt, du, also ich bin mit der Frau per Du, weil ich sie halt auch kenne, und gesagt, du Gabi, also was ihr hier gemacht habt, war einfach fantastisch, hat uns so beeindruckt. Sie nahm das, hat das gelesen, überflogen und sah dann die Geldscheine da drin und war völlig sprachlos. Ne? Ich wusste gar nicht, soll ich euch eine Quittung geben? Die war völlig perplex. Und also man hat gemerkt, ja, da ist jetzt was passiert in ihrem Herzen. Das konntest du sehen. Das Lächeln ging vom einen Ohr bis zum anderen. Und wir haben uns dann noch so ein bisschen unterhalten und sind dann gefahren. Und dann, es hat gar nicht lange gedauert, weiß nicht, halbe, dreiviertel Stunde, kriege ich einen Anruf, ruft sie mich nochmal an und sagt, du Frank, muss ja mal sagen, was ihr gemacht habt, ist einfach großartig. Vielen Dank. Und hat sich dann nochmal bedankt, hat dann nochmal den Text genauer gelesen und fand das so toll, wie wir sie da so mit Wertschätzung bedacht haben. So, warum erzähle ich das? Hat was mit Großzügigkeit zu tun. Ich habe euch letzte Woche erzählt, ich bin von Natur aus kein großzügiger Mensch, muss ich ehrlich bekennen. Shame on me. Aber ich habe es gelernt. Ich habe Vorbilder gehabt in meinem Leben von Großzügigkeit. Und von denen habe ich gelernt und habe gemerkt, boah, ja, da kann ich was von lernen. Das ist, Großzügigkeit ist fantastisch. Einfach diese Freude zu erleben, die du durch Großzügigkeit freisetzt in dem Leben von anderen Menschen. Das hat was mit mir gemacht. Ja, als dann dieser Anruf kam und ich dachte, wow, cool, wie cool ist das denn? Einfach super. So Großzügigkeit setzt was frei. Und weil Großzügigkeit etwas freisetzt und damit auch eine Kultur schafft, eine Kultur gestaltet, eine Atmosphäre gestaltet, deshalb ist das so kraftvoll. Und Ziel von meinem Input ist hier einfach, dass wir das verstehen, dass wir verstehen, boah, Großzügigkeit ist nicht etwas, was mal irgendwann passiert in meinem Leben. Sondern Großzügigkeit ist etwas, was ich als Fähigkeit und als Eigenschaft entwickeln kann. Und damit verändere ich mein Umfeld mit Großzügigkeit. Das ist der Punkt. Weil das etwas Aktives ist und nicht etwas, was einfach nur mir hin und wieder geschieht, weil das etwas Konkretes, Aktives ist, habe ich das genannt, Großzügigkeit säen. Du kannst Großzügigkeit säen. Und da schauen wir uns einfach nochmal vom Biblischen so ein paar Gedanken dazu an. Und wo fangen wir an? Bei Adam und Eva natürlich, okay? Und wir gehen dann heute Morgen Stück für Stück durch die ganze Bibel bis zur Offenbarung. Einverstanden? Hallo? Seid ihr dabei? Okay, dreh dich mal zu deinem Nachbarn und gib ihm High Five und sag, ich bin dabei. Alle, los. Ja, Spotlight-Gottesdienst fängt ja erst um 16 Uhr an, also bis dahin haben wir Zeit. Ja, ich beeile mich. Okay, wie versprochen, wir fangen bei Adam und Eva an. So, und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar, vermehrt euch, bevölkert diese Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Gott gab sie, segnete sie und gab ihnen einen Auftrag. Gottes Segen ist oft irgendwo verknüpft mit einem Auftrag. Eigentlich immer. Eigentlich kann man sagen, Gottes Segen ist immer mit einem Auftrag verknüpft. Und dieser Auftrag an die Menschen, und bitte nehmt jetzt einfach mal, ich weiß, wir haben ja unterschiedliche Leute hier mit unterschiedlichen Vorstellungen und Überzeugungen und ich mag diese Debatte über den Schöpfungsbericht überhaupt nicht. Schöpfung, Kreation oder Evolution ist völlig Schnuppe. Für unseren Punkt hier heute Morgen völlig Schnuppe, den lassen wir jetzt einfach mal links liegen. Einverstanden? Gut. Gehen wir mal einfach weiter. Egal, ob das so stattgefunden hat oder ob es einfach hier als Metapher gemeint ist, spielt wirklich tatsächlich für diesen Aspekt überhaupt keine Rolle. Es geht um Folgendes. Gott gibt einen Auftrag. Was ist das für ein Auftrag? Es ist ein Auftrag zu gestalten. Warum gibt Gott so einen Auftrag? Warum macht er das? Weil das Gottes Wesen entspricht. Gott ist ein Gestalter. Gott ist ein Schöpfer. Und weil Gott den Menschen in seinem Ebenbild geschaffen hat, hat er ihm jetzt dieselbe Natur gegeben, schöpferisch tätig zu sein. Und deshalb sagt er zu ihm, Mensch, ich gebe dir hier riesige Ressourcen. Die ganze Welt sind deine Ressourcen. Und mein Anliegen ist jetzt, mein Auftrag für dich ist, mach was draus. Sei schöpferisch, gestalterisch tätig. Okay? Seid fruchtbar, vermehrt euch, bevölkert diese Erde, nehmt sie in Besitz, gestaltet sie. Und dann geht es weiter in diesem Text. Und Gott sprach, seht her, ich habe euch auch die samentragenden Pflanzen auf der Erde und die samentragenden Früchte der Bäume als Nahrung gegeben. Wenn man verschiedene Texte oder Übersetzungen von diesem Text liest, könnte man den Eindruck bekommen, es geht darum, dass Gott sagt, ich habe dir auch Nahrung gegeben. Ich glaube aber nicht, dass das der eigentliche Punkt hier ist. Hier geht es nicht um Nahrung. Das ist eigentlich ein Nebengedanke. Sondern was Gott sagt, ich gebe dir ein Prinzip. Ich statte dich mit etwas aus. Ich habe dir einen Auftrag gegeben, sei schöpferisch tätig, gestalte diese Erde. Und ich gebe dir ein Prinzip dazu, wie du gestalten kannst. Wenn du das Prinzip verstehst, dann wirst du das ausführen können, was ich dir gesagt habe. Du wirst schöpferisch tätig sein können und wirst gestalten können auf diesem Planeten. Und dieses Prinzip heißt Saat und Ernte. Das ist der entscheidende Punkt. Gott, was Gott dem Adam hier, dem Menschen mitgibt, ist, es gibt ein Prinzip, dieses Prinzip, dass Leben sich vermehren will. Und dafür braucht es Samen, dafür braucht es etwas, einen fruchtbaren Nährboden, dafür braucht es dieses Prinzip, deshalb ist es wichtig, dass du verstehst, dieses Prinzip von Saat und Ernte. So, wenn wir das nochmal anwenden in Bezug auf unser Thema Großzügigkeit. Ein cooles Bild, ne? Ich habe gesehen, wie ihr geschmunzelt habt. Wollte ich nur mal sagen, ne? Ich weiß nicht, warum ihr geschmunzelt habt, aber ich finde das einfach ein tolles Bild, was dieses Prinzip von Saat und Ernte und Fruchtbarkeit darstellt. Richtig? Okay. Gut. Nur mal so nebenbei, okay? So, angewendet also in Bezug auf unser Thema Großzügigkeit säen. Heißt das, wenn du lernst, Großzügigkeit zu säen, pflanzt du etwas, was Frucht bringen wird? Schaffst du neues Leben, was sich entfalten kann? So, Großzügigkeit ist nicht einfach nur eine nette, positive Eigenschaft, sondern Großzügigkeit ist diese Kraft, wenn wir das verstehen, durch die Leben gestaltet wird, Leben verändert wird, Leben vermehrt wird. Großzügigkeit ist also eine wichtige Voraussetzung, wenn wir sagen, hey, wir Christen, wir haben was zu geben für Menschen auf unserem Planeten. Wir haben etwas zu sagen für Menschen auf unserem Planeten. Wir haben etwas zu geben, was Leben positiv verändert. Dann ist Großzügigkeit ein ganz, ganz wichtiger Baustein da drin. Und darum geht es mir, dass wir uns das so richtig tief in unseren Herzen bewusst wird. Ich bin mir bewusst, dass manchmal es so geht uns, dass wir gerade bei so einem Konzept, das ist ja ein Konzept, Saat und Ernte, ne? Wenn ich hier sage, okay, wenn du was säst, wirst du ernten, das ist ein Konzept, das ist ein Plan. Und wir sind sehr geneigt, solche Konzepte abzuspeichern. Aha, haben wir wieder ein Konzept. Wird abgelegt im Ordner irgendwo, ne? Konzept, Saat und Ernte unter S abgelegt. Finde ich wieder. Ja? Okay. Und wenn das nächste Mal jemand darüber spricht, dann sagen wir, oh, Moment, das kenne ich, habe ich abgelegt unter, Moment, wo war es? S, Saat und Ernte. Weiß ich, kenne ich. Und doch hat es keine Kraft. Warum? Weil wir es nur abgehakt haben, abgelegt haben und als Wissen abgespeichert haben. Aber aus Wissen allein wird keine Erfahrung. Erfahrung wird es erst, wenn ich das Wissen in die Tat umsetze. Ich sage, okay, ich lasse mich hier auf einen Prozess ein. Ich lasse mich hier auf einen Weg ein, dass Gott mein Herz dehnen kann. Ich habe vorhin gesagt, ich bin nicht von nur Natur aus großzügig. Vielleicht war ich das mal als Kind, keine Ahnung, kann mich nicht erinnern. Aber im Laufe meines Lebens war ich nicht großzügig. Was ist passiert? Gott hat angefangen, mein Herz zu dehnen, es groß zu machen, es weit zu machen. Damit ich verändert werde, weil ja von Gott veränderte Menschen etwas in dieser Welt verändern. Und so nimmt Gott uns hinein auf einen Weg, durch wo wir Prozesse durchlaufen. Und ich weiß nicht, an welcher Stelle du stehst in diesem Prozess. Aber ich bin überzeugt, wenn du wirklich unterwegs bist mit Gott, wenn du Teil von unserer Kirche bist und mit uns unterwegs bist, bin ich mir ganz sicher, dass Gott dasselbe Programm mit dir auch hat. Dein Herz zu dehnen, dein Herz zu weiten, dass du lernst zu verstehen und eine Erfahrung damit machst, was bedeutet eigentlich Großzügigkeit. Ich würde das gerne noch ein bisschen vertiefen. Aus dem 2. Korintherbrief gibt es einen Text, der uns da auch denselben Gedanken vertieft. 2. Korinther 9, Vers 6. Daran denkt, ein Bauer, der nur wenig Samen aussät, wird auch nur eine kleine Ernte einbringen. Wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. Ich will mal den Hintergrund von diesem Text jetzt einfach links liegen lassen, ausblenden. Der interessiert mich jetzt hier heute Morgen für unser Thema nicht. Sondern ich möchte einfach nur diesen Fokus lenken auf dieses Prinzip wieder. Paulus erklärt erneut dieses Prinzip, was Gott schon am Anfang dem Menschen mitgegeben hat. Er sagt, ein Bauer, der nur wenig sät, wird auch nur eine kleine Ernte bringen. Wer aber viel sät, wird auch viel ernten. Was macht er damit deutlich? Er macht damit deutlich, dass die Verantwortung, wie groß eine Ernte werden kann, zu großen Teilen bei uns liegt. Wenn ich eine Ernte haben möchte, komme ich nicht drum herum, ich muss säen. Und die Frage ist natürlich, was für einen Maßstab habe ich da? Wie mache ich das? Das heißt, ich muss mich wieder auseinandersetzen mit meinem Leben, mit meinen Lebenssituationen, mit meinen Ressourcen, mit meinen Gegebenheiten und. Mit Nöten, mit denen ich vielleicht konfrontiert werde und. Wünschen wir uns mehr Segen? Wer wünscht sich mehr Segen?
Aha, okay. Gut. Das waren nicht alle. Ich bin erstaunt. Vor allen Dingen einige Hände gingen sehr zögerlich nach oben. Darf ich noch mal fragen? Wer wünscht sich mehr Segen? Gut, okay. Dann dreh dich jetzt bitte nochmal zu deinem Nachbarn und sag mir, ich wünsche dir mehr Segen. Was hast du jetzt gerade gemacht? Was hast du gerade gemacht? Du warst gerade großzügig. Du hast nämlich von dir weggeschaut und zu dem anderen geschaut und gesagt, ich wünsche dir mehr Segen. Vorher habe ich euch gefragt, wer wünscht sich für sich selbst mehr Segen? Merkst du was? Dann habe ich gesagt, wünsche jetzt mal dem anderen mehr Segen. Und da fängt Großzügigkeit an. Wenn du anfängst, von dir selbst wegzuschauen, zum anderen hin und sagen, okay, ich wünsche mir nicht nur mehr Segen für mich, ich wünsche mir mehr Segen für meinen Bruder, für meine Schwester, meine Gegenüber, für unsere Gemeinschaft. Ah, bam. Und jetzt fange ich an zu lernen. Okay, Samen säen. Wo kann ich? Das war schon ein Anfang. Du hast heute, warst schon gut. Hast schon den ersten Schritt getan. Hast was gesät. Hast jemand anderes mehr Segen gewünscht. Dann heißt es, dahinter steckt ein Geheimnis. Nicht nur, dass dadurch eine Ernte entsteht, sondern Paulus erklärt das noch weiter im Verlauf dieses Textes. Ich überspringe da einen Vers. Und zwar schauen wir uns den Vers 8 an. Er hat die Macht, mit all seiner Gnade euch zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht und damit ihr sogar noch auf verschiedene Weise Gutes tun könnt. Ja, wie cool ist das denn? Ja? Das ist genau das, was wir gerade besprochen haben. Er hat die Macht, euch, in anderer Übersetzung, großzügig mit seiner Gnade zu überschütten. Aber ich finde dieses Bild mit Gnade überschütten fantastisch. Ja? Ist cool, ne? Kannst du es spüren? Fühl dich mal gerade so mit Gnade überschüttet.
Fühlt sich gut an? Guck nicht so skeptisch.
Ich finde es ein starkes Bild. Gott hat die Macht, euch mit seiner Gnade zu überschütten. Und diese Überschwänglichkeit, die taucht ja öfter auf. Ja, Römer 5, Vers 17, da heißt es, dass wir, wenn wir das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen und die Gabe und das Geschenk der Gnade, dann die überreiche Gnade, heißt es dort, werden wir befähigt sein, im Leben zu herrschen durch den einen Jesus Christus. Also wir erfahren natürlich auch diese Großzügigkeit Gottes in seiner fantastischen Liebe. So, und der Punkt ist der, Gott hat die Macht, euch mit jeder Gnade zu überschütten, damit wir in jeder Hinsicht alles haben, was wir zum Leben brauchen, also Ressourcen zur Verfügung haben und mit diesen Ressourcen auch noch für andere zum Segen sein können. Und worauf basiert das? Es basiert auf dem Gesetz von Saat und Ernte. Ja, gehen wir mal zurück. Der Bauer, der nur wenig sät, wird auch eine kleine Ernte einbringen. Wer aber viel sät, wird viel ernten. Und Gott hat die Macht, euch aufgrund von diesem Prinzip, von diesem Gesetz, euch mit seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht volles Genüge habt und auch noch Gutes tun könnt. Jesus hat es anders ausgedrückt. Er hat gesagt, ich bin gekommen, dass ihr das Leben habt. Und das in überfließender Fülle und Vielfalt, Johannes 10. Und ich glaube, dass Jesus die Wahrheit gesagt hat. Ich glaube, dass Gott das tatsächlich ernst meint. Ich glaube, dass das tatsächlich nicht einfach nur ein netter, flotter Spruch war, um ein bisschen Motivationscoach-mäßig seine Jünger ein bisschen aufzufrischen. Sagen, hey Leute, Chaka, genau. Ich glaube, das hat der echt ernst gemeint. Glaubst du das auch? Ich bin gekommen, dass ihr das Leben habt. Und das in überfließender Fülle und Vielfalt. Jesus. Jesus ist ja meiner Meinung nach der Prototyp einer neuen Menschheit. Und deswegen ist es uns als Christen so wichtig, von Jesus zu lernen. Manche nennen das Jüngerschaft. Jüngerschaft heißt nichts anderes, als dass wir von Jesus leben lernen. Ganz einfach. Und auch in diesem Punkt. Deswegen nutzt Paulus diesen Gedanken und sagt, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Genau diese Gesinnung soll in euch sein. Nämlich, er entäußerte sich selbst, heißt es im Philipperbrief. Ich will es mal ganz einfach ausdrücken. Das heißt, er hielt nichts zurück. Und wenn wir das jetzt mal reflektieren, mal so darüber nachdenken, diese Gesinnung, nichts zurückzuhalten, sich hundertprozentig einlassen, das ist die Gesinnung, die wir brauchen, um Großzügigkeit zu leben. Das ist die Gesinnung. Aus dieser Begegnung heraus entsteht dieser Lebensstil der Großzügigkeit, der unsere Herzen verändert in dieser Begegnung und durch diese Begegnung mit Gott. Und dadurch, dass Gott unsere Herzen verändert, verändert er die Menschen um uns herum. Und wir erleben es, was Jesus sagt. Ich bin gekommen, ihnen Leben zu bringen und in das in ganzer Fülle und Vielfalt. Und dann erleben wir Großzügigkeit, setzt etwas frei, eine freie Perspektive. So was nimmst du mit hier heute Morgen? Hast du ein kleines Köfferchen dabei, wo du dir was einpackst, was du von heute mitnimmst? Ich meine jetzt nicht so diese Essensreste-Packung, ne? Sondern ich meine, wo hat Gott heute Morgen dein Herz berührt? Und welche Entscheidung triffst du darauf hin?
Ich will vielleicht noch mal zum Abschluss einen Gedanken ergänzen, um noch mal das deutlich zu machen, es ist ein Prozess, in dem wir uns befinden. Ich habe vor einiger Zeit diesen Psalm gelesen und das ist ein Psalm, der mich über viele Jahre eigentlich sogar schon begleitet hat und mich immer wieder angesprochen hat, inspiriert hat und auch ermutigt hat. Der ist so ein bisschen, wie soll ich mal sagen, ein bisschen herausfordernd, okay? Psalm 66, Vers 10. Denn du hast uns geprüft, Gott. Du hast uns geläutert, wie man Silber läutert. Du hast uns ins Netz gehen lassen. Hast eine drückende Last auf unsere Hüften gelegt. Du hast Menschen über unseren Kopf reiten lassen und wir sind ins Feuer und ins Wasser gekommen. Aber ist immer so ein kritisches Wort, ne? Wenn dich mit Leuten unterhältst und sie stimmen dir zu und sagen, ja, aber. Meistens hat es was mit Problemen zu tun. Aber, da gibt es folgendes Problem und deswegen geht das gar nicht, was du vorhast. Oh, das höre ich oft. Das ist eine Herausforderung. Aber, okay, hier kommt aber ein positives Aber. Du hast uns geprüft, geläutert. Wow, das ist richtig krass, ne? Du hast Menschen über unseren Kopf reiten lassen. Eieieiei. Wir sind ins Feuer und ins Wasser gekommen. Aber was? Hast du Bibel? Der weiß jetzt nicht, was hier kommt, ne? Aber du hast uns herausgeführt in die Weite zum Überfluss. Wow. Was hier beschrieben wird, sind Herausforderungen, die das Leben uns gibt. Und wenn es heißt, hier geprüft und geläutert, dann geht das jetzt nicht darum, dass Gott uns jetzt durchcheckt und sagt, können wir nicht gebrauchen. Zu viel Defizite, zu viel Mangel. Nee, geht nicht. Um was geht's? Es geht um genau diesen Prozess, den ich vorhin genannt habe, dass Gott unsere Herzen dehnt und weitet. Indem du durch solche Herausforderungen durchgehst und lernst, immer wieder an diesem Traum festzuhalten. Das Problem ist ja, wenn wir negative Erfahrungen machen, wenn wir Enttäuschungen erleben und hören dann solche Sätze, ja, Gott, Jesus ist gekommen, dass ihr das Leben habt in vollem Überfluss und in überfließender Fülle und Vielfalt, dass wir dann sagen, ja, theoretisch, aber ich erlebe davon nicht viel. Und dann zählst du deine Story auf, ne? Deine Rückschläge, deine Krisen, deine Verluste, deine Konflikte. Und das steht dann in Konkurrenz zueinander in deinem Herzen. Und ich möchte dich heute Morgen einladen, alle Gedanken, alle Gefühle, alle Emotionen, die in Konkurrenz zu diesem Gedanken stehen, mal genau anzugucken. Und dann dir zu überlegen, sollen diese Gedanken und diese Emotionen weiter dein Herz dominieren? Und das ist eine Entscheidung, die du triffst. Es verändert nicht deine Umstände, aber es verändert dein Herz. Und interessanterweise ist, wenn dein Herz sich verändert, komischerweise, wie auf magische, mystische Weise, ich weiß nicht, wie das geht, aber auf einmal verändern sich auch die Umstände. Und das ist einfach faszinierend. So, wenn es dir so geht heute Morgen, du fühlst dich so, ja, kannst dich gut damit identifizieren, hast Sachen ausprobiert, bist aber voll ins Netz gelaufen und hast drückende Lasten in deinem Leben zu schleppen gehabt, die dich bedrückt haben, die dich niedergeschlagen gemacht haben. Und damit kenne ich mich auch aus. Auch schlechte Erfahrungen mit Menschen. Du hast Menschen über unseren Kopf reiten lassen. Menschen haben negativ über dich gesprochen, dich kritisiert, dich verraten, dich verletzt, dich enttäuscht. Du bist ins Feuer und ins Wasser gekommen, ja. Im Prophet Jesaja sagt Gott, wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht verbrennen. Und wenn du durchs Wasser gehst, wirst du nicht ertrinken. Du hast vielleicht das Gefühl, du verbrennst gleich. Aber du wirst nicht verbrennen. Du hast vielleicht das Gefühl, du säufst gleich ab. Aber du wirst nicht ertrinken. Da passiert was in diesen Momenten. Wenn du dich entscheidest, zu lernen, diese Spannungen auszuhalten, im Feuer stehen zu bleiben, dem Feuer nicht auszuweichen. Das sind Momente, wo Gott an deinem Herzen in einer Art und Weise arbeitet, was kein Mensch sich ausdenken kann. Kein Psychologe, kein noch so hochgedotierter Experte, niemand. Da passiert etwas im Herzen. Gott verändert das Herz. Und wenn du es lernst, auch durch solche Negativerfahrungen hindurch an dieser Wahrheit festzuhalten, Jesus, du hast mir gesagt, du bist gekommen, dass ich dein Leben habe und das in überfließender Fülle und Vielfalt. Und deshalb lerne ich, großzügig zu sein, auch im Mangel, auch wenn es Feuer da ist, auch in den Herausforderungen. Und ich lerne dieses Gesetz von Saat und Ernte, weil mit dir zusammen, Gott, werden wir diese Welt verändern. Bist du dabei? Lass uns beten. Lass uns beten. Ich möchte dich gerne einladen, etwas zu tun. Ich möchte dich einladen, Gott dein Herz hinzuhalten. Und Gott zu sagen, Gott, hier ist mein Herz. Egal in welchem Feuer du stehst, dass du ihm sagst, Gott, ich bin bereit, in diesem Feuer stehen zu bleiben. Egal mit welchen Blockaden in deinem Herzen du zu kämpfen hast, Enttäuschungen oder was auch immer, und du diesen Traum aufgegeben hast, dass Gott etwas Großartiges in deinem Leben vorhat und etwas Großartiges mit uns als Kirche vorhat. Heute Morgen ist Gelegenheit, diese Dinge loszulassen. Wie es im Psalm heißt, lass los, lass ab, lass los, sei still und erkenn, dass ich Gott bin. Gott ist jetzt hier und sagt dir, lass los, lass ab. Sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Gott mit überfließender Fülle und Vielfalt. Gottes Leben ist voller Fülle und Vielfalt. Gott, der dich berufen hat, ein Gestalter von Kultur zu sein, ein Gestalter von Leben zu sein. Und während du Gott dieses so dein Herz hingibst, dass du ihm sagst, Gott, ich bin dabei. Ich bin dabei. Herr Jesus Christus, ich danke dir jetzt für diese Augenblicke. Diese Augenblicke, in denen du unsere Herzen berührt hast. Diese Augenblicke, wo du wirksam bist in unseren Herzen, durchdringend bis auf den Boden, bis in die Tiefe hinein. Und du setzt etwas frei hier heute Morgen. Danke dafür. Danke für deine Liebe. Danke für das Geschenk der Gerechtigkeit. Danke für diese überfließende Gnade. Und wir bitten dich gemeinsam, Herr, lehre du uns. Lehre du uns, großzügig zu sein. Lehre du uns, Großzügigkeit zu säen. Und lehre du uns, zu erfahren und zu erleben, wie durch Großzügigkeit Dinge verändert werden. Und ich möchte heute Morgen ganz einfach sagen, wenn du hier heute Morgen bist und du kennst diese Art der persönlichen Ansprache, Beziehung mit Gott nicht, tu es mal ganz einfach heute Morgen und sag Gott, Gott, wenn es wahr ist, dass du mich liebst, hier bin ich. Ich bin dabei. Ich will mich auf dich einlassen. Ich will mich auf diese Begegnung mit dir einlassen.
ich will dich kennenlernen und ich möchte, dass du mein Gott bist. Danke, Jesus. Was ist dein nächster Schritt?